Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Gastrogeplauders und herzlich willkommen an Professor Dr. Siegbert Feiß aus Berlin.
Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung zu dem heutigen Gastrogeplauder.
Hallo Sigi, wir machen so ein bisschen Nachtarocken der Folge des Magenscreenings mit Michael Bretthauer, wo zumindest er zunächst gesagt hat, ja, da gibt es keinen generellen Sinn. Wir aber dann doch uns auf eine individuelle Vorgehensweise und so weiter geeinigt haben. So, dann sind natürlich Fragen aufgekommen im Nachgang von Zuhörern, wie machen wir denn das? Und gerade an der Z-Linie, unser gemeinsames Interessengebiet, wie schauen wir uns das an? Wird da alles biopsiert? Und da darf ich dich heute grillen zu diesem Thema.
Ich freue mich schon.
Erste Frage, Sedierung.
Ja, also ich glaube, man sollte jedem Patienten eine Sedierung bei einer Gastroskopie anbieten, weil man einfach mehr in Ruhe und gezielter Veränderungen sich angucken kann und gerade, ich nenne es jetzt mal, das Gewürge an der Z-Linie doch einen hindert, gezielt und wirklich sauber und korrekt die Z-Linie zu beurteilen. Wenn ein Patient kommt und sagt, ich habe schon 10 Gastroskopien, ohne jemals irgendwie eine Sedierung gebraucht zu haben und ich toleriere das gut, dann machen wir das natürlich auch ohne. Patient bekommt dann 3-4 Stöße Rachenspray und ne, wir können dann das genauso machen. Aber 99% bei mir in der Klinik wird garantiert mit Propofol untersucht.
Das mag in der Praxis vielleicht ein bisschen anders sein. Wichtig ist es aber, glaube ich, wenn man einen bekannten Barrett hat, der so ein bisschen länger ist bei der Überwachung, dann ist eine Sedierung, glaube ich, fast schon von nachgewiesenem Vorteil.
Also dringende Empfehlung, weil es gibt ja auch die Empfehlung, dass man pro Zentimeter Barrett sich eine Minute Zeit nehmen soll. Und gerade beim längeren Barrett ist es dann obligat, mit Sedierung zu arbeiten, um wirklich den gesamten Barrett korrekt anzugucken. Das andere war jetzt die Routine-Gastroskopie, Anführungsstriche, wenn einer kommt und sagt, ich kann das auch so, ich möchte, dass Sie einmal nachgucken.
Genau. Also es ist eine wichtige Unterscheidung. Ja. Okay, also sedierungsfreudig, sagen wir mal. Mhm. Wir gehen in den Ösophagus und da ist natürlich immer Schaum drin. Und dann manche haben eine Spülpumpe oder viele. Soll man da einfach hemmungslos draufdrücken? Wie ist das Aspirationsrisiko?
Also hemmungslos auf gar keinen Fall. Direkt unten an der Z-Linie, wenn es jetzt um die Z-Linie geht und dort sind Schleimveränderungen, ein bisschen Schaum, dann spüle ich den weg. Ich spüle sicher mehr, als ich vor ein paar Jahren gespült habe, aber ich spüle nicht hemmungslos und vor allen Dingen nicht im proximalen Ösophagus, weil dann ist natürlich die Aspirationsgefahr höher. Und wenn ich anfange zu spülen, dann geht der Griff der Schwester gleich ans Kopfende und die stellt es ein Ticken höher.
Sehr gut. Und daraus ist ja zu schlussfolgern, du guckst dir die Z-Linie beim Reingehen an.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Tipp, glaube ich, dass man die Z-Linie wirklich beim Vorspiegeln beurteilen soll. Ich gehe also bei einer normalen Routine-Gastroskopie rein in den Ösophagus, ich gehe durch den tubulären Ösophagus, bleib an der Z-Linie stehen, beurteile die Z-Linie, mache dann, wenn Biopsien notwendig sind, die aber erst im Rückzug. Warum gucke ich mir die Z-Linie im Vorgehen an? Wenn ich erstmal Luft insuffliert habe in den Magen, dann kann ich auch hinterher noch so viel Luft absaugen, aber die Übersicht an der Z-Linie ist einfach schlechter als primär beim Vorgehen.
Das geht dann nach unten.
Genau, deswegen das ist wie eine rote Ampel. Ich gehe vor und bleib an der roten Ampel an der Z-Linie stehen.
Sehr gut. Und jetzt ist es ja, muss dann spülen und so und manchmal ist trotzdem ein bisschen unruhig, Motilität oder vielleicht wirkt der Patient noch ein bisschen. Vielleicht darf ich einen Tipp beisteuern, dass was ich gerne mache, wenn es so wackelt, ich versuche ein schönes Bild zu schießen oder zu freezen, sagen wir mal, und dann in Ruhe rumzugucken. Das ist nämlich manchmal, finde ich, besser, als wenn man das live hin und her wackeln sieht.
Ja, ich weiß, dass du ein Bilderfetischist bist. Ja?
Absolut.
Ich mache immer nur Bilder, wenn ich eine Veränderung sehe, dann mache ich von dieser ein Bild. Ich sage nicht, warum soll ich jetzt 10, 20, 100 Bilder machen von normaler Schleimhaut, die guckt sich eh keiner hinterher mehr an. Wichtig ist, was du gerade gesagt hast, wenn ich ein Bild mache, bitte freezen, gucken, ob das Bild gut ist, dann das Bild dokumentieren und nicht einfach nur ein Bild machen, weil das dann doch gelegentlich trotz der modernen Technik unscharf.
Das heißt aber ein gutes Bild, wenn es geht von der normalen Z-Linie, ja oder nein?
Also so machen wir
das.
Genau. Ja, also ein Bild, wo ich dokumentiere, ich habe mir die Z-Linie gut angeguckt.
Gut, und jetzt kommt die Frage aller Fragen, was ist suspekt an der Z-Linie? Vielleicht kann man das ein bisschen lernen, wenn man den Barrett überwacht. Mhm. Also wir haben jetzt einen bekannten Barrett, auf was guckst du da?
Gut, also Patient kommt mit einem bekannten Barrett, dann ist mein Argument immer auf alles achten. Was birgt sich hinter allem? Das geht los mit Farbveränderungen, also Diskolorationen. Die normale Barrett-Schleimhaut soll ja lachsfarben sein. Wenn dann ein Areal in der Farbe etwas dunkler, etwas geröteter ist, ist das schon mal per se ein suspektes Areal. Dann achtet man natürlich auf polypoide Veränderungen. Die müssen jetzt nicht richtig polypoid sein, reichen auch flachpolypoide Veränderungen. Auf eingezogene Areale achten wir. Wir achten natürlich auf irgendwelche Gefäßveränderungen, ne? Und wir achten vor allen Dingen auch drauf, wenn irgendwo kleine spontane Blutaustritte sind. Das sind sofort Stellen, die müssen eine Awareness erwecken, wo man gezielt nachguckt.
Also wenn es leicht blutet, wenn man nur vorbeigeht.
Genau. Oder wenn ich spüle und dann fängt sofort an, irgendwo ein Bluttröpfchen zu kommen. Diese Stelle gezielt angucken, das ist ein Zeichen häufig, dass da eine Gefäßanomalie vorliegt, die dann schon ein Hinweis wieder für eine dysplastische Veränderung sein kann.
Dieses Wissen versuchen wir jetzt auf die normale Z-Linie oder in Anführungszeichen normale Z-Linie zu übertragen. Wir beide kriegen ja im Jahr mehrere Patienten zugewiesen mit Frühneoplasien, ohne jetzt einen ausgewachsenen Barrett, sondern an der Kardia, wo wir uns fragen, wer hat das denn biopsiert? Und deswegen haben wir vielleicht ein bisschen eine verschobene Perspektive und finden Dinge vielleicht schlimmer, als sie sind. Die Frage ist ja vor allem in der Niederlassung, meinetwegen, ich habe ein schönes Bild, ich gucke mir das jetzt an und was finde ich jetzt verdächtig? Und was mache ich dann damit? Biopsiere ich gleich oder später oder wie gehst du da vor?
Also wenn ich jetzt zum ersten Mal eine Veränderung sehe in einem Barrett, dann schaue ich mir die mit den modernen Techniken, also Filterfunktionen, Nahfokus, gegebenenfalls Zoom, gezielt an. Und wenn die Läsion nicht histologisch gesichert ist, dann muss ich die natürlich histologisch sichern. Dann nehme ich
auch wenn es jetzt an der Normal, also es ist kein bekannter Barrett, sondern du hast so in der Kardia so ein bisschen eine leichte rötliche, vermutlich refluxbedingte Fragezeichenveränderung.
Okay, also wenn ich glaube, dass es eine refluxbedingte Veränderung ist, dann würde ich es nicht biopsieren, sondern dem Patienten erstmal PPIs geben und dann eine Kontrolle machen nach ein paar Wochen. Ich weiß, Thomas, du hast Fälle, du erzählst immer von Fällen, auch ich kenne das, dass Karzinome unter PPI-Therapie durch die entzündliche Veränderung erstmal nach ein paar Wochen weniger gut erkennbar sind. Das meinst du wahrscheinlich, ja?
Genau.
Aber ich würde jetzt primär einen Patienten, wo ich nicht sicher weiß, ist es Reflux oder was anderes, primär erstmal PPIs geben und dann die Kontrolle machen. Problem ist nämlich, wenn ich den heute biopsiere, ihm PPI gebe und da kommt nur Entzündung raus und ich gucke ihn in ein paar Wochen nach, dann sehe ich häufig noch diese Veränderung durch die PE und weiß nicht, ist es jetzt eine PE-Stelle oder ist es eine echte Neoplasie-Stelle, die sich jetzt nach der PPI-Therapie demarkiert hat.
Das stimmt, das ist die eine Meinung. Wir müssen uns ja auch nicht in allem einig sein. Die andere Meinung ist, dass man sagt, erstens hat der Patient dann zwei Gastroskopien, vielleicht kommt er gar nicht. Und eben beim zweiten Mal, wenn man dann sich nach dem makroskopischen Aspekt richtet, also ich kenne eben Fälle und du ja sicher auch, wo das fast weg ist, man dann gar nicht mehr biopsieren würde. Also ich glaube, zwischen diesem Fahrwasser muss man sich bewegen. Aber nochmal die Frage, die auch von niedergelassenen Kollegen gestellt wurde, was ist denn suspekt? Also wahrscheinlich nicht die Erosion im Plattenepithel, sondern es geht um die Kardia an der Z-Linie. Also was muss da hängen bleiben? Egal, ob man dann PPI gibt oder gleich biopsiert.
Also nochmal die typische Refluxläsion, die so eine streifenförmige Veränderung ins Plattenepithel hat, gerötet hat, die würde ich jetzt primär nicht biopsieren. Aber wenn ich nicht diese streifenförmige oder diese erosive Veränderung habe zum Plattenepithel hin, sondern direkt an der Grenze Plattenepithel zu Magenschleimhaut, dort eine Veränderung, die, wie ich vorhin gesagt habe, entweder diskoloriert ist, entweder polypoid oder eingezogen, Gefäßveränderungen hat oder sogar so ein Blutungszeichen hat, die würde ich unbedingt biopsieren. Und im Zweifelfall, da gebe ich dir jetzt recht, lieber eine PE als keine PE dann.
Wann auch immer. Also diese beiden Vorgehensweisen haben wir ja dargestellt. Der Preis natürlich eines großzügigen Biopsierens ist, dass dann so eine intestinale Metaplasie hängen bleibt, ohne einen richtig sichtbaren Barrett, also die, was man früher mikroskopischen Barrett genannt hat. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dann wieder eine Stufe zurückzuschalten und dem Patienten nicht ein Barrett-Überwachungsprogramm aufzunehmen, sondern gelegentlich wieder mal zu gucken. Singuläre Läsionen, so Rötungen, sind wahrscheinlich suspekter.
Also wenn ich umgebend eine normale Schleimhaut habe und dann eine singuläre Veränderung, die ist hochsuspekt, da würde ich dann gezielt eine PE aus dieser Veränderung machen.
Und sehr viel näher kann man es wahrscheinlich nicht charakterisieren. Was ist Rötung? Was ist eine suspekte Rötung? Wir haben ja nicht diese Hunderte und Hunderte von entzündlichen Veränderungen, die ja auch an der Cardia sind. Also was können wir denn festhalten? Einzelne Veränderungen, mehr Veränderungen magenseits als Plattenepithelseits?
Ja, also wichtig vielleicht Zeit nehmen, gezielt gucken, beim Vorgehen gucken. Rote Ampel, Stopp, stehen bleiben, ja. Und dann, wenn eine von diesen von mir mehrfach genannten Veränderungen da sind, dann gezielt dort eine PE nehmen.
Gut. Ich glaube, ich hoffe, meine Damen und Herren, das ist konkret genug, was wir Ihnen da sagen. Wie gesagt, wir sind ein bisschen gebiased, wir sind wahrscheinlich biopsielastiger. Aber das ist ein Trade-off zwischen zu viel biopsieren und ab und zu was übersehen, was nicht immer einfach zu treffen ist, und die Evidenz sagt natürlich, lass die normale Z-Linie oder die fast normale in Ruhe. Trotzdem finden wir es beide, glaube ich, wichtig, dass da eine starke Aufmerksamkeit drauf ist und dann doch im Zweifelsfall lieber mal eine Biopsie, Klammer auf, zu viel, Klammer zu.
Ja, weil die Zahl dieser distalen Adenokarzinome der Speiseröhre einfach deutlich zugenommen haben. Und wir finden halt mehr Frühkarzinome, das ist ein Riesenfortschritt. Wir können die endoskopisch therapieren, ohne dass ein radikalchirurgischer Eingriff notwendig ist. Und deswegen ist das für mich eine der Stellen, wo wir wirklich gezielter gucken als vor ein paar Jahren noch.
Also die Hauptkampfzone der Gastroskopie, genau, die so eine Art Vorsorgeintention haben könnte. Jetzt nochmal eine Stufe höher zum Plattenepithel. Wie schauen da frühe Läsionen aus? Natürlich selten, aber trotzdem.
Ja, also die sind häufig schwieriger zu detektieren, die echten frühen, weil die nicht polypoid eingezogen sind, sondern die demarkieren sich am Anfang praktisch in Schleimhautniveau nur durch eine ganz diskrete Farbänderung. Die sind etwas röter als das umgebende Plattenepithel und wie gesagt im Schleimhautniveau. Wenn ich sowas sehe, dann mache ich immer den entsprechenden Filter an, dann lassen die sich meistens viel besser demarkieren. Es gibt Kollegen, die propagieren das Vorgehen in der Speiseröhre mit Weißlicht und den kompletten Rückzug mit zum Beispiel NBI.
Ich mache das oft so, tatsächlich.
Okay, genau diese Veränderungen besser zu detektieren. Ich gehe relativ zügig vor an den Barrett und beim Rückzug mache ich dann langsam die Speiseröhre, gucke mir gezielt diese Veränderungen an und dann das NBI, wenn ich irgendetwas sehe.
Ich glaube, das Wichtigste ist ja, die Bilder im Kopf zu haben. Wie es ausschauen soll.
Man muss es mal gesehen haben, um es zu erkennen.
Ja. Wo man übrigens üben kann, ist oft in der Nachbarschaft ausgewachsener Plattenepithelkarzinome. Die haben nämlich oft so einen roten Saum, was fast ausschaut wie Barrett. Das ist dann die begleitende Dysplasie. Nicht jedes Karzinom, aber manche haben das. Da kann man dann ein bisschen üben dran.
Oder bei Patienten mit großen Kopf-Hals-Tumoren, die haben häufig Zweitneoplasien in der Speiseröhre, wenn man da gezielt guckt. Ob die dann von großer Relevanz für dieses spezielle Patientenklientel sind, ist wieder eine andere Frage. Aber da kann man gucken, um diese Veränderungen zu sehen.
Aber wir reden ja heute nur begrenzt über Relevanz. Wir reden darüber, was machen wir, um möglichst viel zu sehen. Das andere haben wir ja versucht, in dem Podcast abzufrühstücken. So, das war die Speiseröhre. Sind wir schon mal ganz erleichtert, dass da jetzt zum Beispiel nichts ist. Jetzt gibt's aber noch den Magen. Der ist ja auch nicht ganz trivial.
Na, der Magen ist nicht trivial, weil er eine viel größere Oberfläche hat, die wir angucken müssen und natürlich nicht die Zeit haben wie ein Japaner, der 20 Minuten, eine halbe Stunde sich allein für den Magen nimmt und jeden Quadratmillimeter gezielt absuchen kann. Wir machen so, dass die ambulanten Patienten bei uns eine Entschäumertablette bekommen, um ein bisschen weniger Schaum im Magen zu haben. Ob das immer hilft, ist was anderes. Wir spülen relativ viel im Magen, also es gibt keine Untersuchung ohne Wascher generell, egal wo ich endoskopiere. Und dann muss man halt im Magen auch gezielt gucken und versuchen, möglichst viel der Oberfläche, idealerweise 100% der Oberfläche einzusehen. Und genauso auf Diskolorationen, Erhabenheiten, eingezogene Stellen auch wieder diese Blutaustrittveränderungen zu achten.
Es gibt ja immer wieder Vorträge von japanischen Kollegen mit ganz frühen Befunden, da wird einem Angst und Bange, weil das ist wirklich extrem diskret und das sieht man natürlich, wenn man sieht, aber ob man sieht, wenn man durchscreent, ist die Frage. Was ist mit erweiterter Bildgebung, zum Beispiel bei der Suche nach intestinaler Metaplasie, also die vorher angesprochenen NBI, BLI, iScan?
Also intestinale Metaplasie, ganz schwieriges Thema, glaube ich, in Deutschland. Ich glaube, ein unterschätztes Thema, wenn ich eine chronische Atrophie habe, der Magenschleimhaut, eine höhergradige, und ich habe eine schwere intestinale Metaplasie, dann hat dieser Patient ein hohes Karzinomrisiko. Es gibt ja diese Olga- und Olgim-Score, die aber flächendeckend nicht angewandt werden. Aber ich glaube, wir sollten unser Augenmerk da wirklich drauf schärfen und für diese Patienten uns einfach mehr Zeit nehmen. Ich habe mehrere Patienten, die solche Veränderungen haben, wo ich im Laufe von den letzten 10, 15 Jahren, bei dem einen Patienten kann ich mich erinnern, 3 Frühkarzinome oder 2 Frühkarzinome, eine hochgradige Dysplasie sequenziell entdeckt habe, die dann im Laufe von Jahren irgendwo entstanden sind, wo sie vorher nicht gesehen haben. Und wenn man die nicht findet, dann hat dieser Patient natürlich irgendwann ein fortgeschrittenes Karzinom, muss gastrektomiert werden und so kann man diese seltene Entität vor einer Gastrektomie quasi schützen, indem man die rechtzeitig detektiert und dann endoskopisch resiziert. Wenn der Patient natürlich dauerhaft maximale Sicherheit möchte, dann ist natürlich die Gastrektomie, aber das ist ja schon schwerwiegender Eingriff für eine oberflächliche Veränderung.
Aber machst du routinemäßig jetzt NBI, BLII-Scan, also eine dieser Verfahren an im Antrum und guckst mal, ob da weißliche Flecke sind?
Nein, wenn der Patient im Weißlicht keine Veränderung hat, mache ich keine Filter. Wenn der Patient im Weißlicht eine Veränderung hat, gucke ich mir die immer mit einer Filtermethode gezielter an.
Und nur ganz kurz gestreift, Routinebiopsie?
Ich mache keine Routinebiopsie beim asymptomatischen Patienten, weil ich den asymptomatischen auch nicht Helicobacter eratizieren würde, wenn das rauskäme. Die einzige Ausnahme ist Angehörige ersten Grades bei Magenkarzinompatienten.
Gut, und im Magen Routinebiopsien zur Statuserhebung der Mucosa und Risikoprädiktion, da sind wir ja mit unserer Magenkarzinomhäufigkeit weit weg.
Weit weg.
Gut. Also es ist einerseits schwieriger zu gucken, andererseits
leichter.
Intellektuell leichter.
Genau.
Da bin ich ja froh. Noch leichter ist vielleicht im Duodenum. Da gibt es ja fast nie Karzinome, aber die kleinen Adenome muss man natürlich letztlich auch Ausschau halten. Ist das Duodenum ist ja da am oberen Knie zum Beispiel nicht ganz einfach.
Hey, du bringst heute nur schwierige Themen. Also sagen wir jetzt, wenn ich eine Veränderung habe, die wie ein Adenom im Duodenum aussieht, dann höre ich immer wieder, das darf man nicht biopsieren, weil dann die Abtragung schwieriger wird. Nein, das muss man biopsieren, weil wenn der Patient zu mir kommt, dann muss ich eine Handhabe haben, das ist ein Adenom, damit ich auch die Abtragung, die eine gewisse Komplikationsrate hat, die höher ist als zum Beispiel im Magen, auch eingehen darf. Das heißt, ich fordere immer eine PE, eine histologische Sicherung, ja, das ist ein Adenom und dann wird es auch von mir endoskopisch resiziert dann. Und das obere Duodenalknie ist ein Riesenproblem, weil kennt ja jeder, entweder bist du davor oder danach? Aber im Knie ist immer schwierig. Ne? Und da kann man natürlich auch mal Veränderungen übersehen. Hilfreich ist dort, das haben wir, glaube ich, beim Barrett nicht erwähnt, eine Kappe. Das ist natürlich beim Barrett sehr, sehr wichtig, um gerade den Nahfokus scharf einzustellen und eine ruhige Verhältnisse zu haben. Aber auch im oberen Duodenalknie, ich komme zurück, ist eine Kappe häufig hilfreich, weil ich mich dann einfach besser positionieren, besser halten kann. Und was auch manchmal von Hilfe ist, vor allen Dingen, wenn es an der Innenseite ist, ein Seitblickgerät. Dann.
Aber das würde man natürlich nicht routinemäßig einsetzen.
Nein, alles keine Routine.
Und die Kappe nimmt natürlich auch Licht weg. Also ich bin auch großer Kappenfan. Das ideale Endoskop hätte eine ausfahrbare Kappe.
Vielleicht kommt es ja mal.
Ja, aber es ist natürlich hygienisch wahrscheinlich nicht ganz trivial. Gut, und dann würde man also Duodenaladenome, es gibt ja so ein bisschen gastrale Metaplasien, da muss man aufpassen, im Bulbus vor allem oder ein bisschen Brunnarome, deswegen ist die Biopsie sicher gut. Wie sieht denn so ein kleines Adenom aus? Die großen sieht man ja dann gut.
Also mein Wort zu den gastralen Metaplasien, das sind ja die Veränderungen, die direkt hinter dem Pylorus sind. Ja, wenn man die sich dann anguckt, die sehen an der Oberfläche wirklich aus wie Magenschleimhaut, ja, keine PEs da draußen nehmen. Ja. Brunnarome sind ja in der Regel submukös, glatte Oberfläche, ganz glatt abgegrenzt, da ist die Differentialdiagnose neuroendokriner Tumor. Ne, die sind, kann man makroskopisch meistens nicht unterscheiden. Deswegen würde ich solche Veränderungen immer biopsieren. Jetzt die Frage Adenom, kleines Adenom, häufig eine weißliche Oberfläche. Ne? Also nicht so das Typische, wie wir es im Kolon kennen, sondern auf den Willi eine kleine polypoide Erhabenheit, die am Rand häufig so ein bisschen weißliche Veränderungen hat. Und wie gesagt, ich dann PE, um zu sichern zu sein, das ist eine Adenom-Läsion, die ich dann auch rechtfertigen kann, abzutragen.
Wenn es ganz klein ist, mit der Kaltschlingentechnik dann auch ambulant abtragen, so 5 mm?
Ja, also sagen wir, wenn Patient zugewiesen kommt mit einem kleinen Adenom im Duodenum, dann sage ich dem immer, bringen Sie Ihre gepackte Tasche mit. Ich gucke mir das an, wenn es problemlos geht, mache ich ihn weg. Die Tasche haben Sie umsonst dabei, geht's nach Hause. Und wenn es doch ein bisschen größer ist oder blutet, dann haben Sie Ihre gepackte Tasche. Ich habe ein Bett, Sie bleiben eine Nacht da.
Und wenn du es findest und es ist unter 1 Zentimeter und passt in eine Kaltschläge?
Ja, würde ich es jetzt primär nicht abtragen, sondern würde mit dem Patienten schon vorher drüber reden. Ist was anderes als im Kolon, weil einfach die Blutungsrate und geringer ist die Perforationsrate, aber vor allen Dingen Blutungsrate im Duodenum doch deutlich höher ist.
Ja, das Duodenum zumindest für die Heißschlinge ist ein äußerst hysterisches Organ.
Genau.
Und mit Kaltschlinge ist es vielleicht besser, aber das wird jeder
läuft, ein bisschen. Genau, also kleinere Adenome Kaltschlinge, ja, wobei ich die dann auch mit der Kaltschlinge unterspritze, anders als im Kolon. Ja. Ich unterspritze die mir im Duodenum dann mit der Kaltschlinge weg. Aber größere, also sagen wir 4-5 Zentimeter mit Kaltschlinge, wird sehr unübersichtlich, sage ich mal, beim Abtragen mit der Kaltschlinge.
Gut, also ich glaube, wir sind jetzt ganz gut durch den oberen GI-Trakt gesegelt. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie finden das sinnvoll, sonst schreiben Sie uns bitte. Sigi, dir danke ich ganz besonders herzlich für deine ausführliche Darstellung und wir sind uns ja fast zu 95% einig. Und ich glaube, man sieht auch, man kann es manchmal so und so machen und muss halt wissen, was man dafür gewinnt und welchen Preis man zahlt und dann kann man das individuell entscheiden oder wie es neudeutsch heißt, choose wisely.
Gut, Thomas, vielen Dank dir nochmal, Zuhörer. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Licht reinbringen können in eine schwierige Diskussion.
Alles klar und bis nächste Woche zum nächsten Gastrogeplauder.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.